Freude im Heiligen Geist, darum soll es gehen heute Morgen wieder in diesen zwei Blöcken. Dann wollen wir uns ein bisschen damit beschäftigen und ich schaue immer mal ein bisschen hier rein. Genau, gehen wir da mal rein. Genau, und möchte euch einladen, wenn ihr eine Bibel dabei habt, Römer 14 aufzuschlagen. Das ist so die Stelle, von der wir ausgehen heute Morgen. Sie wurde auch schon erwähnt von mir, die Tage. Und das ist so gegen Ende des Römerbriefes, wo Paulus in Kapitel 13 etwas sagt über das Verhalten der Christen gegenüber der Obrigkeit und wo er in Kapitel 14 dann etwas anspricht, und zwar die Sache mit den Starken und den Schwachen. Also das gibt's in den christlichen Kreisen jeder Gemeinde. Zu allen Zeiten gibt's Starke und Schwache. Jetzt könnte man länger ausführen, was das bedeutet. Was sind denn Starke, was sind Schwache? Aber das ist ja nicht unser Thema. Das kann man dann danach lesen, wenn man das möchte. Und vielleicht hast du dich als bisher sehr schwach empfunden oder als sehr stark. Dann prüf dich mal anhand von Römer 14, wie das ist und was dann deine Verantwortung wäre. Also der Starke soll eher Rücksicht nehmen und der Schwache soll nicht durch seine Schwäche andere manipulieren. Also das ist ganz spannend, wie Paulus das aufschlüsselt. Er war ja, das kommt in anderen Teilen des Neuen Testamentes zur Geltung, er war ja so, dass er sogar sich als so stark eingeschätzt hat, in Anführungsstrichen, dass er sogar vom Götzenopfer Fleisch essen konnte. Das war natürlich eine spannende Geschichte damals. Das war Fleisch, das immer auf den Märkten verkauft wurde. Und man wusste, dieses Götzenopferfleisch war durch verschiedene Kulte, also ganz merkwürdige Art und Weise zustande gekommen und wurde da auch irgendwelchen Göttern geweiht und so. Und der Paulus sagt, ja, macht nichts, ich esse es trotzdem. Und andere haben gesagt, kannst du doch nicht machen, kannst du nicht von dem okkulten Fleisch essen. Ja, also das ist ganz interessant, den Paulus mal zu betrachten, wie frei er da teilweise ist. Aber auch da sagt er, wenn aber jemand da einen Anstoß dran hat, dann kann ich das auch lassen. Also Freiheit, das haben wir ja schon mal gesehen am ersten Abend, heißt nicht nur Dinge tun zu können, sondern auch Dinge lassen zu können. So, und jetzt in Kapitel 14 spricht er das eben so auf, mit diesen Starken und Schwachen führt es alles an, auch mit dem Essen wieder diese Thematik. Und dann kommt er in Vers 12, kommt er zu diesem Satz, also wird nun jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Der Paulus war jemand, der die Mündigkeit des einzelnen Christen sehr gefördert hat. Der wollte nicht, dass Christen abhängig sind von ihren Leitern, von ihren Pastoren, von irgendjemand, sondern dass sie abhängig sind von ihrem Herrn und Heiland, von Jesus Christus. Er wollte die Christen an Jesus binden. Daran wollte er sie binden, nicht an sich, aber an ihn. Und natürlich braucht es da Menschen, die da helfen. Und deswegen sagt er auch so Sätze wie, folgt mir nach, seid meine Nachahmer. Folgt meinem Glauben nach. Aber damit will er nicht auf sich hinweisen, sondern nur zeigen, ich kann euch helfen, dass es genauso läuft. Ich möchte euch an Christus binden. Und hier kommt dann diese Passage in Vers 13. Lasst uns nun nicht mehr einander richten. Stell dir mal vor, so war das teilweise in der Gemeinde damals. Einander haben sie gerichtet, verurteilt. Und er sagt, das sollen wir nicht tun. Lasst uns nicht mehr einander richten, sondern haltet vielmehr das für recht, dem Bruder kein Anstoß oder kein Ärgernis zu geben. Und das ist gar nicht so einfach. Was heißt das in der Praxis? Was heißt das in der Praxis? Ja, so ganz praktische Dinge. Heißt das dann, wenn das Schlagzeug einem zu laut ist, dass man nicht mehr spielen darf? Heißt das, wenn einem das Lied zu alt ist, dass man es nicht mehr singen darf? Was heißt das mit dem Anstoß, mit dem Ärgernis? Ja, könnt ihr alles mitnehmen, weil jetzt kommt eigentlich unser Vers dann langsam. Lasst uns nun nicht mehr einander richten, sondern haltet vielmehr das für recht, dem Bruder kein Anstoß oder Ärgernis zu sein. Dann geht er weiter. Ich weiß und bin überzeugt in dem Herrn Jesus, dass nichts an sich unrein ist. Nur dem, der etwas als gemein ansieht, dem ist es unrein. Also das ist immer die Frage, glaube ich, dass es unrein ist? Dann kann es eine Not für mich sein. Also stecke ich Glauben in diese Sache, dann kann es zum Problem werden. Denn wenn dein Bruder wegen einer Speise betrübt wird, so wandelst du nicht mehr nach der Liebe. Verdirb nicht mit deiner Speise den, für den Christus gestorben ist. Lasst nun euer Gut nicht verlästert werden. Und jetzt kommt diese Passage. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude. Aber nicht Freude, Punkt, sondern Freude im Heiligen Geist. Das ist was ganz Besonderes, Freude im Heiligen Geist. Und weil wir ja das Thema Freude haben, dieses Wochenende, diese Freizeit, wollen wir eben heute uns mit diesem Bereich Freude im Heiligen Geist beschäftigen. Das heißt dann weiter, denn wer in diesem, dem Christus dient, schaut mal in eurer Bibel, wer in diesen Bereichen, also auch in der Freude im Heiligen Geist, dem Christus dient, der ist Gott wohlgefällig und den Menschen bewährt. Also scheint eine wichtige Sache zu sein, in diesem dem Christus zu dienen, wie es in meiner Übersetzung heißt. Über Gerechtigkeit und Frieden sagen wir jetzt heute nichts, aber über Freude im Heiligen Geist. Ich habe das schon erwähnt, Freude als Hauptwort, als Substantiv 159 Mal in der Bibel taucht das auf. Das erste Mal in 1. Mose 31 und dann geht es durch quasi dieses komplette Buch der Bücher hier durch alle biblischen Abschnitte und das letzte Mal, wo es in meiner Bibel vorkommt, in 3. Johannes 1, Vers 4. Und das lesen wir jetzt aber nicht, weil wir nicht die Zeit dafür haben. Wenn sich jemand mit der Freude beschäftigen will, ganz intensiv, müsste er alle diese Stellen lesen. Alle Stellen, am besten noch im Zusammenhang lesen. Und das ist ja nur das Substantiv. Du müsstest auch freuen, freudig, fröhlich, froh. Das alles lesen, das alles studieren und dann unterm Strich kommt man zu Ergebnissen. Dann wüsste man, was die Bibel über Freude sagt. Ja? Aber das ist jetzt nicht das, was wir heute Morgen machen. Heute geht es nur um die Freude im Heiligen Geist. Galater 5, Vers 22 ist auch noch ein wichtiger Punkt. Und da bitte ich euch auch, das mal aufzuschlagen. Galater 5, Vers 22. Da geht es ja um die Frucht des Heiligen Geistes, um eine neunfache Frucht. Das sind eigentlich nicht neun verschiedene Früchte, es ist mehr, man nimmt oft die Traube, könnte man nehmen, mit neun Beeren dran. So wird es oft, habe ich auch in Kinderstunden oft gesehen oder auf Bildern. Also das sind nicht neun verschiedene Dinge, sondern das gehört zu einem. Es ist eine neunfache Frucht des Heiligen Geistes. Und sie beginnt natürlich, das kann gar nicht anders sein, vielleicht mit der wichtigsten aller, mit der Liebe. Die Frucht des Geistes aber ist, Doppelpunkt, und dann beginnt Liebe. Ja, da, von da geht alles aus. Aber dann gleich als zweitens kommt sie, die Freude. Da kommt die Freude, dann kommt noch Friede, Langmut und so weiter. Aber die Freude ist also eine Frucht des Geistes. Das bedeutet, und diese Freude, die Frucht des Geistes, ist die Freude im Heiligen Geist. Das ist das Gleiche, das gehört zusammen. Das bedeutet also, dass Freude im Heiligen Geist nicht etwas Statisches ist, was man hat oder nicht hat, sondern etwas ist, was Christen prinzipiell haben, aber was sich entwickelt, was wächst, was wachstümlich ist. Und wir sehen zum Beispiel anhand von 2. Timotheus 1, Vers 4, dass das und auch anderen Stellen, dass das so ist. Freude im Heiligen Geist ist etwas Wachstümliches. Wir sehen in 2. Timotheus 1, Vers 4, da heißt es bei mir, 2. Timotheus 1, Vers 4, ich danke Gott, Vers 3, dem ich von meinen Voreltern her mit reinem Gewissen diene, wie ich unablässig deiner gedenke, in meinen Gebeten Nacht und Tag, voller Verlangen, dich zu sehen, eingedenk deiner Tränen, um mit Freude erfüllt zu werden. Eine Flasche könnte ich jetzt nehmen, die Tasse sieht man nicht. Hier ist wieder so ein Beispiel. Ist sie voll, die Flasche? Nein. Ist sie leer? Auch nicht. Es ist etwa, ja, knapp die Hälfte ist drin. Und wir sind ja manchmal auch so Flaschen, also Menschen, und wir hörten das über den Heiligen Geist letzten Sonntag. Da gibt's also tatsächlich auch ein Maß. Der Paulus sagt, werdet immer wieder voll Heiligen Geistes. Warum muss er das sagen? Er muss es nicht sagen, wenn immer alle Christen automatisch voll sind mit Geist. Er braucht das ja nicht zu sagen. Aber er weiß, da kommen manchmal Dinge in unser Leben, verschiedene Sachen und die bewirken, dass der Heilige Geist gedämpft wird, dass er sich zurückzieht, betrogen, betrübt, wie es einfach die Bibel sagt. Und dann nimmt er ab. Was bei einem Christen nicht passieren kann, ist, dass er gar nichts mehr vom Heiligen Geist in sich hat. Wenn das der Fall wäre, wäre er kein Christ mehr. Das heißt also, jeder Christ hat den Heiligen Geist. Ganz wichtig. Das ist eine ganz wichtige, jeder Christ hat den Heiligen Geist. Aber nicht jeder ist immer erfüllt. Wenn die Flasche jetzt voll wäre und ich würde schütteln und aufmachen, dann wissen wir von der Kohlensäure, dann, ja. Das heißt, dieses Übersprudelnde, diese Ströme lebendigen Wassers, die fließen eben nicht immer automatisch von unserem Leib aus, weil wir nicht immer voll des Geistes sind. Deswegen sagt der Paulus, Leute, achtet darauf, immer wieder voll des Geistes zu sein. Und hier sehen wir, heißt es nicht voll des Geistes, sondern voll der Freude. Also das heißt, das ist diese Sache, die Freude im Heiligen Geist, wie der Heilige Geist selber, so ist auch die Freude im Heiligen Geist etwas, sie ist in deinem Leben, sie ist bei jedem Christen da. Aber sie darf wachsen, sie darf sich entwickeln, das haben wir ja auch gestern in Gruppen besprochen, sie ist auch in der Gemeinde da. Freudenbarometer. Ja? Wir hatten das so ein bisschen bei uns zwischen 0 und 10 und jeder hat so grob, wo würde er es einschätzen, so, ja. 0 ist überhaupt keine Freude, gar nichts. Im Gottesdienst. 10 ist so viel Freude, mehr geht gar nicht. Und wo würden wir uns so einschätzen? Hat jeder was gesagt? Dann haben wir Schnitt, haben wir so und so viel. Die Zahl war dann X, lasse ich mal offen. Eine Zahl. Und dann haben wir gesagt, jetzt könnten wir sagen, was, nur X? Oder wir können sagen, Mensch, X, toll. Das heißt, da ist ja schon was da. Jetzt muss es sich nur weiterentwickeln. Beispiel, auch hier, das sind ja diese Sprüche, halb voll oder halb leer. Und es gibt Menschen, die sehen eben alles so negativ. Oh, das hat mir nicht gefallen. Die behalten immer das Negative. Von irgendwas. Gesundheit. Gut. Also, man kann mit Freude auch erfüllt werden. Überlegt mal, könnte es sein, dass wenn ein Mensch mit Heiligem Geist erfüllt ist, dass er auch mit Freude erfüllt ist? Könnte das sein? Das ist doch irgendwie naheliegend. Ja. Das gehört ja zusammen. Freude im Heiligen Geist. Manchmal gibt es Menschen, die vielleicht von sich sagen, sie sind erfüllt, aber da kommt gar nichts rüber. Und andere, die reden nicht immer davon, erfüllt, erfüllt, erfüllt. Bist du voll, bist du nicht voll? Die reden gar nicht in dieser Sprache, aber sie sind es einfach. Also die Worte sind es nicht, sondern was rüberkommt, was wir ausleben, was wir ausleben. Nächste Folie. So. Jetzt finde ich wichtig, kurz ein paar Sachen zu sammeln. Es muss sich ja irgendwo praktisch zeigen. Und deswegen würde ich gern hier ein paar Sachen aufschreiben. Die Frage lautet, was könnte Freude im Heiligen Geist ganz konkret sein? Wie könnte sich das äußern? Wer hat eine Idee? Antworten auf Flipchart schreiben. Das mache ich jetzt. Wie äußert sich das denn? Sonst ist ja alles Theorie. Wie sieht das aus? Was würdest du meinen, wenn diese Freude im Heiligen Geist da ist, und zwar nicht nur ein bisschen, sondern wenn da wirklich was am Gehen ist, woran machen wir das fest? Wir sammeln mal. Dankbarkeit. Dankbar. Ja. Was singt? Singen. Richtig oder im Herzen? Ja. Singen. Ja. Fröhliches Gesicht. Mhm. Ich male mal einfach so ein Smiley hin. So, einer. So ein positives Reden. Ja. Positives Reden. Hoffnung. Wo kam Hoffnung her? Ja, Hoffnung, wie meinst du es, Hoffnung? Im Herzen, oder? Also hoffnungsvoll sein. Aha. Voller Hoffnung. Hoffnung. Ermutigend sein. Also da, wo Freude ist, müsste Ermutigung sein, so, oder? Liebe, Lachen. Ja, langsam. Liebe, Lachen machen wir einfach hier nochmal so ein. Geduld war noch irgendwo. Ja. Bei Geduld, wir müssen jetzt ein bisschen schauen, dass wir nicht plötzlich alle Früchte da vorne stehen haben. Dabei geht es nur um Freude. Ja. Aber ich schreibe es trotzdem mal drauf. Also Liebe war es, gell? Nee, Geduld war es. Tanzen und was war noch da vorne? Tanzen und Lob. Tanzen und Lob. Beten und Leichtigkeit war auch noch, gell? Leichtigkeit. Gut, das reicht jetzt mal, sonst ist nämlich hier das Ding voll. Wahrscheinlich würden wir noch mehrere Sachen finden. Ganz verschiedene Sachen haben wir jetzt mal aufgeschrieben. Gesammelt Geduld, Dankbarkeit, Tanzen, Beten, Singen, Leichtigkeit, positives Reden. Das war auch Lachen, oder? Und fröhlich, genau, Hoffnung, Ermutigung, Liebe, Lob, so diese Dinge. Genau. Und was jetzt, das war mir klar im Vorfeld und es würde auch, jetzt, wenn wir da weitergehen, immer wieder auftauchen oder wenn wir uns da jeder seine Dinge notieren würden, dass einige dieser Dinge so im Bereich der Musik sind, oder? Ja, also singen, tanzen, loben, Freude, beten, das geht alles so in Richtung Anbetung, Lobpreis und in Epheser 5, Vers 16 bis 18 schreibt es der Paulus auch, als es um die Erfüllung mit dem Heiligen Geist geht, sagt er, werdet voll Geistes in dem, und dann gibt er einen Tipp, ihr zueinander in Liedern und Psalmen und so. Das heißt, da ist also irgendwo eine Verbindung zwischen, ich sag mal, zwischen Musik, zwischen Lobgesang, zwischen Lobpreis, zwischen Melodie und der Freude im Heiligen Geist. Weiß nicht, ob er das wusste, der Teufel, der war ja mal ein Engel. Und in Hesekiel 28 und Jesaja 14 wird beschrieben, wie er war vor seinem Fall. Und da steht unter anderem, dass sein Harfenspiel ganz besonders gehört wurde im Reich Gottes. Und manche gehen so weit, dass sie sagen, der Teufel war ehemalig, also früher, als er noch gut drauf war, als er noch mit Gott zusammengearbeitet hat, war er der Musikengel. Und deshalb versucht der Teufel zwei Dinge. Er versucht über weltliche, säkuläre, teilweise wirklich auch okkulte Musik, die Menschen negativ zu beeinflussen. Das geschieht ja auch. Ja. Und zum anderen versucht er in christlichen Kreisen das Thema Lobpreis immer so zu gestalten, dass es immer zu kommt. Aber interessant, darüber nachzudenken. Was aber jetzt wichtig ist, ist bei diesem Punkt, wo wir jetzt sind, da würde ich jetzt gern, dass wir nämlich was uns anhören. Und da bitte ich euch einfach mal um eine kleine Übung. Das sind zwei Musikstücke, die gehen jeweils, glaube ich, 3 Minuten. Und das erste Musikstück, die da singen, die heißen Die Beinahe Sechs, das ist nichts Schlimmes, die nennen sich einfach so. Und die singen dieses Lied, Jesu, meine Freude. Wir hören da gleich mal rein, also wir hören uns das komplett an. Und ihr hört einfach mal zu, lasst es so auf euch wirken. So. Und versucht für euch selber, dann nach dem Lied ganz kurz für euch selber zu sagen, wie ihr das gefunden habt. Okay? Danach kommt ein anderes Musikstück, das heißt Danke dem Herrn der Herrlichkeit von einer Jesusgemeinde in Rindeln. Und auch da machen wir das Gleiche, wir hören uns das an, versuchen es auf uns wirken zu lassen und wie wir das gefunden haben. Zwei Musikstücke unterschiedlichen Stiles, wie man gehört hat. Und was sich eben in unseren Köpfen abspielt, ist etwa Folgendes. Und das könnten wir jetzt noch im viel größeren Ausmaße machen mit anderen Stücken, mit viel mehr gläubigen Menschen, viel mehr Christen, dass eben die einen beim ersten Lied sagen, jo, klar, ja, Jesus, meine Freude, sicherlich. Aber können wir das nicht ein bisschen mit Schwung, ja, und Orgel und Und andere genau das gleiche beim zweiten Lied sagen, ja, dank dem Herrn, das kann man schon, aber doch nicht mit so einem Gebrüll, jo, 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 und jo, 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 und also das ist gewiss nicht dem würdig, was unserem Gott zusteht. Wo bleibt die Ehrfurcht? Oder wie auch immer. Und deswegen habe ich unten eben diese Frage hingemacht. Musik ist, ich verrate es, ist nicht gleich Freude im Heiligen Geist. Egal welcher Musikstil, es gibt ja noch viel mehr. Ich habe einfach mal verschiedene uns mal vorgeführt. Spannend wäre auch die Überlegung, wie findet denn Jesus diese Stücke? Und auch da könnte man dann sagen, ist ja ganz klar, die einen sagen, also das ist eine, da hört der ganze Himmel zu. Ja, aber das ist ja, da sagt Gott, tut mir weg, das Geblei eurer Lieder, macht da was da rein, das kann er gar nicht hören. Und die anderen sagen, er ist gerade umgekehrt. Jesus ist kein alter Mann, er ist immer derselbe und der freut sich, wenn die Menschen jubeln wie im Alten Testament. Amen und so. Und jetzt, was macht denn Jesus jetzt? Hat jemand die Idee? Gut. Schaut aufs Herz. Ja, und das heißt dann, wenn er aufs Herz schaut? Ja, er freut sich über beides. Und ich denke auch, was der Simon gerade gesagt hat, wenn das so ist, also dass er zunächst mal aufs Herz schaut, das heißt, egal wie ich etwas darstelle, dass immer die Frage ist, nicht eben wie ich das mache, sondern wie ist mein Herz dabei. Wenn das wichtig ist und wir davon ausgehen, wenn wir davon ausgehen, dass sowohl diese Leute, die das wunderbar a cappella, diesen Satz Jesu, meine Freude gesungen haben, und die halt total lebendig und fetzig und so, und beide waren mit ganzem Herzen dabei, wenn wir mal davon ausgehen, dann hat Jesus beides. Wunderbar, sagt Mensch, toll. Toll ist das schön. Ihr macht das so, ihr macht das so. Aber ich habe mit beidem überhaupt keine Mühe. Und da merken wir, wie weit Jesus uns noch voraus ist. Ja, wie weit er uns oft noch voraus ist. Weil wir so als Menschen ganz stark in so Richtungen tendieren. Es hat mit dem Alter zu tun, es hat mit der Prägung zu tun, es hat mit Musikgeschmack zu tun. Das heißt also, wenn wir Musik mit Freude im Heiligen Geist verbinden wollen, dann ist es ganz arg wichtig, was der Simon gesagt hat, dass wir, und auch was die Doro gesagt hat, dass es eben ums Herz geht. Und wir können im Grunde genommen als Zuhörer, wenn irgendwo musiziert wird, ja nicht in die Herzen schauen, der Musiker, aber wir können unser eigenes Herz sehen. Und deswegen habe ich persönlich, und ich habe deswegen solche Musik, also ich kann beides hören, habe gar kein Problem. Ja, ich kann das genießen, finde das toll, a cappella, finde das gewaltig, so super, ja. Und hier das Lebendige und oi, oi, oi und so, hat auch was, ja. Schade ist es, und so ist es in der Kirchengeschichte gekommen, bei den Denominationen, dass quasi die einen nur noch in eine gewisse Richtung gehen und die anderen nur noch in diese Richtung gehen. Ich bin mir fast sicher, der Leib Jesu sollte so sein, dass alles seinen Platz hat. Wunderbar. Gesungener Choral, 300, 400, wie 800 Jahre alt. Und ein Lied, wo man gestern Abend diesen hier macht. Und Gott sagt, ist beides in Ordnung, wenn das Herz stimmt. Ja, also Freude im Heiligen Geist ist nicht dasselbe wie Musik. Ja, wir können nicht von der Musik auf das schließen, aber wenn unsere Herzenshaltung stimmt, und zwar, sie stimmt dann, wenn das Herz möglichst rein ist. Rein. Dann wird der Musikstil keine Frage mehr sein. Jetzt gehen wir zur nächsten Folie über. Genau, Römer 14, 17, das war ja so diese grundlegende Bibelstelle, dieses Kennzeichen von Gottes Reich, Freude im Heiligen Geist. Ich habe hier geschrieben, es ist also wesentlich, dass dieses Element wieder neu entdeckt wird. Denn da, wo Christen sich aufhalten, da sollte Gottes Reich gebaut werden. Gottes Reich bauen ist nicht nur am Sonntag im Gottesdienst. Gottes Reich bauen ist auch am Montag in der Arbeit, ist auch zu Hause in der Ehe, ist in der Schule als Schüler, in der Uni als Student, als Rentner, ob Pastor oder was auch immer, das spielt überhaupt keine Rolle. Wenn Christen irgendwo sich aufhalten, sollte Gottes Reich gebaut werden. Und Reich Gottes, was ist überhaupt Reich Gottes? Das ist eigentlich Reich Gottes. Wo sein Wille geschieht, ja. In manchen Bibelübersetzungen steht da immer eine Fußnote, wo Reich Gottes steht. Und da wird erklärt, das ist so viel wie die Königsherrschaft Gottes. Also Reich Gottes, kann man sich so merken, ist überall da, wo Gott uneingeschränkt das Sagen hat. Da ist Reich Gottes. Und es könnte auch sein, dass in einer Kirche, Freikirche, was auch immer, jemand predigt oder so, oder Lobpreis ist, oder Musik gesungen, und Gott hat nicht das Sagen. Also, dass quasi anstelle von Reich Gottes was anders gemacht wird, also anstelle, dass Gottes Wille geschieht, geschieht der Wille vom Pastor, geschieht der Wille vom Lobpreisteam, geschieht der Wille vom Leiterkreis, geschieht der Wille von irgendjemand, aber nicht der Wille Gottes. Und vor vielen Jahren war das irgendwo, da war eine Tagung, eine Konferenz, und da war man auch so mitten im Lobpreis, aber jetzt mehr so im zweiten Stil von den Musiksachen, mehr so in diesem Bereich, und die Halle, sage ich mal, tobte oder so, und dann hatte ich so einen Eindruck von Gott, und dann bin ich zu dem Veranstalter oder zu dem Leiter dahin und habe gesagt, ich möchte einfach einen Eindruck weitergeben, du kannst es prüfen oder so. Ah ja, dann sag. Und dann habe ich gesagt, mein Eindruck ist, Gott ist gar nicht da. Oh, das ist aber böse geworden. Habe gesagt, der Eindruck ist, wenn wir jetzt die Sicherung ziehen, wenn wir jetzt Strom wegmachen, bricht alles zusammen. Das ist auf die Musik, auf Rhythmus, auf Stimmung aufgebaut, nicht auf ihn. Oh, raus, hau, verschwinde und so. Und dann habe ich, okay, dann lassen wir das einfach. Ich wollte es nur weitergeben und bin aber fest davon überzeugt, das ist wirklich eine Gefahr. Weißt du, in Fußballstadien, heute, jetzt an diesem Wochenende, da geht was. Da ist es eiskalt. Die Leute strömen auf die Straßen, stehen stundenlang da, machen irgendwas da und verkleiden sich und trinken und irgendwelche Sachen. Da ist Stimmung. Da ist Stimmung. Für die ist das Freude. Aber es ist nicht die Freude im Heiligen Geist. Ein Rockkonzert, wenn dann 20.000 einstimmen, wenn dann die Wunderkerzen angehen und dann Gänsehaut, ist gar nicht Gott. Es ist nicht Gott. Aber eine Atmosphäre zum Greifen. Ja, man kann über Atmosphäre ganz, ganz viel erreichen. Und wir müssen quasi als Christen immer aufpassen, dass nicht wir die Atmosphäre machen, damit Gott wirken kann, sondern dass Gott wirken kann und er die Atmosphäre macht. Versteht ihr den Unterschied? So dass man da immer ein bisschen drauf achtet. Und je mehr Menschen zusammen sind, desto wichtiger ist das. Weil sonst finden ja gruppendynamische Prozesse statt. Ja. Nee, mach mal alle die Hände hoch, alle hoch. Weiß ich noch, in Basel war das mal. Halt sie oben. Spürte den Heiligen Geist. Und, ja. Spürte das Kribbeln. Es kribbelt tatsächlich. Es kribbelt in den Händen. Gott ist da. Ja, aber das ist ja bloß, weil das Blut runterläuft. Was soll das? Das ist doch nicht Gott. Also, das sind so Dinge. Und immer so im Hintergrund, und so, ja. Also ich laufe jetzt nicht hin, ich könnte das jetzt alles vormachen und dann, spürt ihr den Herrn, und so, sage ich, lass doch mal das weg, lass mal alles weg, ob wir dann auch spüren. Gott braucht das, sage ich, nee, Gott braucht das nicht. Weißt du, ich möchte Gott erleben mit tausenden von Menschen im Lobpreis, ob jetzt nach dem ersten Modell oder nach dem zweiten, ist mir ganz egal. Ich möchte Gott so erleben, aber ich möchte ihn auch erleben, wenn ich zu Hause ganz alleine bin und vielleicht die Toilette putze. Auch da Gott erleben. Geschwister, wenn wir das nicht hinbekommen, dann sind wir nicht da, was Römer 14, 17 meint. Das ist nicht die Freude im Heiligen Geist. Die Freude im Heiligen Geist, wisst ihr, von was die abhängig ist? Vom Heiligen Geist ist sie abhängig. Und nicht von menschlich Gemachtem. Ja. Manche Gemeinden haben ein perfektes Lobpreisteam, also wirklich professionell oder professionelle Gebäude, wo jeder Sitz geheizt. Gibt's? Sitzt du hin, kannst du drehen. Ja. Aber Geschwister, das ist noch nicht Freude im Heiligen Geist. Ja, das ist nicht Freude im Heiligen Geist. Ja. Das hat was mit westlichem Christentum zu tun, mit Finanzen und so, solche Sachen. Es kommt auch nicht drauf an, auf diese Äußerlichkeiten. Der Mensch sieht halt immer noch, was vor Augen ist. Auch der fromme Mensch. Das ist so. Und Gott sieht, was im Herzen ist. Und deswegen wollen wir das wirklich hinbekommen, auch als Gemeinde, auch als Gnadenkirche, auch in der Zukunft, dass wir auf unser Herz achten, dass wir auf den Heiligen Geist achten. Und dazu gehört natürlich auch, dass wir ihm noch mehr Freiraum geben, zu wirken. Ich hatte das vorhin noch Simon sagen wollen, ich habe es vergessen, dass er sagt, wenn jemand einen Eindruck hat, also wenn da was von oben, von ihm kommt, dass man sagen darf, sagen soll. Weiß ich nicht, hatte jemand was vorhin? Also nicht jetzt während den beiden Stücken, vielleicht da auch, aber so während wir hier Gott angebetet haben. Nur spontan, wenn nicht, ist nicht schlimm. Hatte jemand irgendwas? Ah ja, ganz da hinten. Ja, also ja, er hat doch aus Säuglingen sich ein Lob bereitet, oder nicht? Das ist doch so. Also, dann passt doch wieder. So einfach ist das. Das heißt, wir wollen auch den Freiraum geben, immer wieder, in kleinen Gruppen und im Gottesdienst, dass auch da was kommen darf. Weil wenn da Gott was sagen will und wir machen einfach unser Ding durch, dann kann er ja gar nichts. Er müsste sich ja richtig aufzwängen. Und das tut der Heilige Geist nicht. Da ist er eben diese taube Natur, die dann eher sich zurückzieht, die sich dann nicht da durchdrückt oder so. Gut, nächste Folie. Das heißt, ich glaube, wir machen jetzt erst eine Pause. Stimmt das? 11:15? Ja, dann würde ich sagen, machen wir eine Pause und dann geht's weiter mit Freude für Singles. Dass wir an dieser Stelle dann weitermachen. Um 11.15 Uhr? 11.15 Uhr? Okay, pünktlich 11.15 Uhr. Es geht weiter. Freude, Freude. Also wir sprechen, wenn wir von Freude sprechen, weiterhin. Freude ist nicht gleich Musik. Freude im Heiligen Geist ist nicht gleich Musik. Wenn wir bei wunderschönen Konzerten unterschiedlicher Art und Weise zuhören, dann ist es noch keine Freude im Heiligen Geist. Es ist vielleicht einfach gute Musik. Das sind professionelle Musiker. Ich hatte es vorhin jemand gesagt, da bin ich fest davon überzeugt, das habe ich schon vor Jahren gesagt, ich behaupte, wenn du eine überdurchschnittlich gute Lobpreisgruppe hast, also wirklich am besten Profis und Spitze, alles perfekt, ein super Gemeindehaus und einen ganz tollen Verkündiger, dann wird die Gemeinde automatisch wachsen. Das glaube ich. Aber die Frage ist, ob das Gott ist. Versteht ihr, was ich meine? Die Frage ist, ob Gott hinzutut oder ob nicht eine super Kombination menschlich einfach da ist. Toller Verkündiger, super Lobpreis, tolles Gebäude, was braucht man mehr, um zu wachsen? Dann wächst man tatsächlich. Aber tut Gott hinzu, ist die Frage. Wisst ihr, und deswegen ist eben die Erweckungen, die wir heute erleben, sind gar nicht in tollen Sälen, gewaltigen Kirchen, mit manchmal haben die nicht mal Strom. Da ist gar nichts. Ja? Und doch tut Gott hinzu. Gott führt hinzu. Und deswegen wollen wir in der Gnadenkirche natürlich in allen Bereichen, Verkündiger, Lobpreis, Gebäude, überall an Qualität zunehmen, ganz gewiss. Aber wir möchten nie vergessen, dass es Gott sein soll, der hinzutut. Amen. Das ist ganz arg wichtig. Wenn Gott hinzutut, dann wird wirklich Reich Gottes gebaut. Wenn es menschlich geschieht, dann kann mal schnell was hochgefahren werden und ganz schnell bricht es wieder zusammen. Das haben manche Kirchen und Gemeinden erlebt. Jesus war Single. Und ich habe das mal ganz bewusst hier oben als erstes hingeschrieben. Ich hatte es auch schon mal gesagt, wir sind jetzt schon so in den Kirchen und Gemeinden, wird es in den nächsten Jahren massiv zunehmen, Singles. Alleinstehende. Manche mit der Gabe der Ehelosigkeit und andere, die drunter leiden, dass sie keinen Partner haben. Manche, die sich total glücklich fühlen, allein zu sein, diese Freiheit irgendwo genießen, und andere, die neidisch sind, wenn da hinten vielleicht Jüngere mit den Kindern anlaufen und wieder ein Baby und die ist wieder schwanger und was mit mir. Und deswegen ist es wichtig, einfach mal diese ganzen Abschnitte, diese Bereiche, diese Einzelheiten zu sagen, dass du, als wenn du Single bist, ob du es jetzt bleibst oder nicht, aber wenn du Single bist, keinen Partner hast, dass du überhaupt nicht auch nur ansatzweise ein Christ zweiter Klasse bist. Gar nicht. Die meisten Männer Gottes, die wirklich viel bewegt haben, da war oft niemand mehr im Hintergrund. Und dann die Sprüche, ja, starker Mann braucht eine starke Frau und so. Sag das mal zu Jesus. Sag's doch zu Paulus. Frag mal den Elisa. Frag mal die Leute. Ja, und dann merkt man, oh, das heißt, da ist was reingekommen, was ein bisschen gefährlich ist. Dass man fast den Einschein hat, man ist nicht ganz normal, wenn man nicht Familie und dann vielleicht so mindestens 2, aber wenn doch geht, irgendwie mehr Kinder hat. Und alles, was nicht ist, da ist was nicht in Ordnung. Ganz falsch. Ganz falsch. Ja. Also alles hat seinen Platz und die Freude im Heiligen Geist ist überhaupt nicht abhängig vom Stand. Paulus sagt auch, jeder soll seinem Stand gemäß leben. Manchmal sollte der Verheiratete, der Familienvater, die Mutter sich mal überlegen, wie wäre das eigentlich, wenn ich ganz alleine leben würde. Und manchmal sollten die, die alleine leben, sich mal vorstellen, wie wäre das, wenn ich da 3, 4 Kinder hätte und einen Mann und alles. Und dann relativiert sich manches wieder, weil oft so Neid oder verschiedene Dinge kommen. Und der ständig Kindergeschrei zu Hause hat, denkt, Mensch, wie schön wäre das. Oh. So mal alleine Wohnung und einfach machen, was ich will. Ja, kein Gequäke, kein Gequake, einfach mal frei mit dem Herrn wandeln. So, ja, und umgekehrt. Die anderen sagen, ja, das sagst du so einfach, weißt du, ich wandle jetzt lang genug frei. Ich würde mich mal freuen, wenn da jemand wäre und das Kindergeschrei, das wäre mir gar nicht schlimm. Hauptsache, ist jemand da, ich bin so alleine. Und Gemeinde Jesu ist eigentlich ein Ort, wo für alle Platz hat. Und so soll auch Gnadenkirche sein, wo jeder willkommen ist und wo wir überhaupt da gar keine Unterschiede machen. Jeder ist gleich wert, das ist ganz arg wichtig. Freude für die Ehepaare. Ehescheidungen werden zunehmen in unserem Land, in den christlichen Kreisen, das wird rasant ansteigen. Wartet's ab, nicht, dass ich das will, überhaupt nicht, aber es wird, ich denke, ich befürchte es, diese Dinge werden kommen. Geschiedene Pastoren, das kommt alles. Für viele von uns noch undenkbar. In anderen Ländern ist es völlig selbstverständlich, ist ganz normal. Da regt man sich gar nicht mehr drüber auf. Ja? Und da geht es also nicht darum, wie finde ich das, sondern es geht überhaupt nicht darum, wie meine Meinung dazu ist, sondern es geht darum, wie gehen wir damit um? Wie schnell wird dann Urteil gesprochen über Ehen oder Familien, wo es schwierig ist? Und dann kommen so Sprüche wie, ja, sollen doch mal beten dafür. Sollen sich doch mal anstrengen, reiß doch mal zusammen und so und keine Ahnung von den Nöten, die da vielleicht sind. Und umgekehrt, dass Ehen, die eben nicht geschieden sind, da denkt man, das sind glückliche Ehen. Seht ihr? Wir sind eine glückliche Ehe, weil wir nicht geschieden sind. Was ist das für ein Denken? Ja? Manchmal ist es gerade umgekehrt. Ja? Manchmal ist es umgekehrt. Manche Leute haben gesagt, wenn wir noch mal könnten, jetzt kurz vorm Tod, brauchen wir uns auch nicht mehr scheiden lassen. Aber im Grunde genommen haben wir ein Leben lang was vorgeheuchelt. Und dass Gott Scheidung hasst, also Thema Scheidung ist heute nicht das Thema. Aber es geht einfach darum, es gibt doch noch Alternativen zwischen Scheidung und Heuchelei. Manchmal hat man den Eindruck, es gibt nur die beiden Sachen. Aber es gibt doch noch, man kann doch arbeiten an Dingen. Kann doch mal versuchen, Dinge wieder hinzukriegen, schwierige Umstände, wirklich mit Gottes Hilfe schauen, gibt es denn nicht doch einen Weg, gibt es eine Lösung, ja, solche Sachen. Also da will diese Freude im Heiligen Geist direkt auch rein in Ehepaare, in Ehebeziehungen gehen. Und insbesondere auch die jung verheiratet sind, die am Anfang stehen, dass man da immer wieder auch da Freiraum lässt, dem Heiligen Geist hineinzusprechen in die Ehe. Hineinzusprechen in die Ehe. Was will Gottes Geist uns als Ehe sagen? Und natürlich auch die Familien. Aber es geht auch weiter Freude im Beruf. Wenn da Dinge laufen, die überhaupt nicht auch nur ansatzweise freudig sind. Und das kennt jeder von uns vielleicht immer mal wieder, wo Dinge sind, die einem schwerfallen, wo die vielen fiesen Schweine, haben wir gestern gehört. Aber das soll in unserem Berufsleben nicht sein. Aber manchmal kommt es einem vielleicht so vor, dass da Leute sind, Kollegen oder Chefs, und man sagt, sag mal, das gibt's doch nicht. Muss das sein? Ja? Und es fängt da was an, ins Herz zu kommen, was dann, und das werden wir dann morgen hören, was sich dann letztlich entlarven lässt als einer der Freudenräuber. Also die Freude raubt. Ja? Schwierige Kollegen, die habe ich gar nicht aufgeschrieben zu diesen Punkten, aber das wäre auch so ein Freudenräuber. Aber du kannst auch ein Freudenräuber sein. Ja. Nicht jeder Chef stellt gerne Christen ein, leider. Normal müsste es ja so sein, dass Christen immer bevorzugt werden. Naja, normal müsste das sein, wegen ihrer Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, fröhliche Ausstrahlung, positiv, müsste sein, ja. Fragt mal Leute, die da einstellen, da gibt es manchmal auch andere Töne. Die haben gesagt, das dachte ich auch mal. Ja, ich mache mit dem Christ kein Geschäft mehr. Der war so auf brüderlich, der wollte mich gerade über den Tisch ziehen. Wir sind doch Brüder, gell? Komm. Wollte mich gerade. Also, oder Vermieter, die sagen, wir dachten auch als, nur an Christen vermieten. Als wir dann die Wohnung gesehen haben, haben wir gesagt, nee. Also, die Vorbilder, die die Christen sein sollen. Sind sie manchmal nicht? Da wollen wir uns auch selber an die eigene Nase fassen. Aber wichtig ist hier einfach, dass in all diesen Bereichen, und da gibt es ja noch viel mehr, diese Freude im Heiligen Geist reinkommt. Mein Freund von mir, der hat es so gemacht, der hatte immer durch viel Gebet, hatte er Freude empfangen. Das war so sein Weg, und zwar durch lautes Gebet. Das hat er auch am Arbeitsplatz gemacht. Und er hatte musste so Maschinen ölen, man nannte ihn den Ölbaron, und er musste eben Maschinen, und er hat immer so gesungen, das Singen ging noch einigermaßen, aber das Gebet, das Laute, das war dann doch für die Kollegen zu viel. Und dann irgendwann haben sie gesagt, er soll das bitte lassen, das kann nicht sein, dass du hier laut betest während der Arbeit, das geht einfach nicht. Ja, aber der Herr, und immer so. Und dann gab es halt eine Beschwerde beim Chef, und er hat gesagt, bitte unterlassen Sie das, ich verbiete Ihnen lautes Gebet bei der Arbeit. Aber er wollte ja Gott mehr gehorchen und hat weitergemacht. Lauter auf diesen Maschinen und da laut, auch mit den Händen immer da, Herr Jesus und so. Und dann kam er wieder zum Chef, musste wieder vortanzen, und er hat ihm gesagt, noch ein einziges Mal und ich werde Sie entlassen, Schluss. Wenn noch ein Vorfall ist, Sie können Ihren Glauben persönlich leben, da haben wir nichts dagegen, aber Sie beten nicht mehr laut. Woher kämen wir da hin? Und der Nächste rollt den Teppich, ja, und das geht nicht. Und er, ja, hat weitergemacht, und dann kam eben dieser Vorfall, und dann hat er wieder laut gebetet, musste zum Chef, der Chef sagt so, Sie haben nochmal gebetet, stimmt das? Jawohl, Sie sind entlassen. Dann sagt er, Lob und Dank. Ja. Und dann saß er auf der Straße. Freude im Beruf sieht für mich ein bisschen anders aus. Und ich habe bewusst da nochmal aufgenommen, Freude in der Gemeinde. Freude im Heiligen Geist in die Gemeinde hineintragen. Schaut, in Apostelgeschichte 13, Vers 52 heißt es von gläubigen Menschen, nämlich von den Jüngern. Die Bibel spricht ja viel mehr von Jüngern wie von Christen. Das ist ein Problem in unserer Zeit. Christ heißt eigentlich gar nichts mehr. Wenn ich jetzt da heute Nachmittag nach Schramberg gehe oder so und frage, sind Sie Christen? Sagen, ja klar, katholisch, sicherlich, ja, klar, alle Christen. Deutschland ein christliches Land. Und deswegen kommt in der Bibel nur dreimal das Wort Christ vor. Nur dreimal. 270 Mal kommt aber Jünger vor. Und das ist im Grunde auch was Besseres, weil Jünger impliziert, Jünger haben, was haben Jünger? Einen Meister. Aber wenn man so natürlich heute die Vokabeln benutzt, dann ist dann ganz gleich der Vorhang zu, weil dann ist Sekte. Was, du bist ein Jünger? Du hast einen Meister? Oh, das ist ja ganz dramatisch. Aber in der Bibel war das so, und in Apostelgeschichte 11, Vers 26 heißt es, von den Jüngern in Antiochia, sie wurden zuallererst Christen genannt. Das war eigentlich ein Schimpfwort. Weil die immer von Christus, immer Christus, Christus. Ja, die Jünger wurden dort zuerst Christen genannt, eigentlich als Schimpfwort von der ungläubigen Bevölkerung. Es hat sich dann durchgesetzt. Und Christ heißt ja eigentlich zu Christus gehörend. Aber in unserem Land ist das Wort Christ überhaupt nicht klar, was definiert ist. Was meint denn das? Die meisten meinen, ich bin Glied einer Landeskirche. Ich wurde als Baby besprengt, getauft, ja, und bin jetzt evangelisch, bin katholisch, ich bin also Christ. Und das ist fatal. Also in der Bibel finden wir in der Regel andere Begriffe. Deswegen sagt auch Jesus nicht, mache zu Christen. Oder? Mache zu Jüngern. Jünger heißt einer, der einem anderen nachfolgt, der in Bewegung ist, der auf dem Weg ist. Jesus ist der Weg, er ist unser Meister. Also das Wort Jünger gefällt mir eigentlich sehr, aber es ist halt heute negativ belegt. Jünger sind Leute, die in Sekten sind. Und das wollen wir nicht. Und dann, das ist so ein Problem. Also die Jünger, die gläubigen Leute, Nachfolger Jesu, die hatten den Heiligen Geist. Das haben wir jetzt schon oft genug gehört. Christen haben ihn, Christen in unserem Sinne, ja, Jünger, Nachfolger Jesu, haben natürlich den Heiligen Geist. Und da heißt es, sie wurden mit Freude und Heiligem Geist erfüllt. Und deswegen können wir diese Gleichung aufstellen. Wer voll des Geistes ist, ist auch voller Freude. Ich würde nicht umdrehen und sagen, wer voller Freude ist, ist voll des Geistes, weil man müsste dann schauen, was für eine Freude. Verstehen wir? Was für eine Freude. Aber wer voll des Geistes ist, ist voll von dieser Freude im Heiligen Geist. Und die Christen haben das erlebt. Und deswegen ist das was wir uns wünschen, wo wir hin möchten, wo wir auch, denke ich, hingehen. Das erleben wir auch ein Stück weit. Wir kommen dahin. Da sind wir schon dran. Da ist schon ganz viel von der Flasche, ist da ja schon da. Ja, das ist überhaupt keine Frage, dass wirklich Gemeinde ein Ort ist, wo Menschen entweder, wenn sie mit wenig Freude kommen, neue Freude erhalten. Oder wenn sie ganz viel Freude mitbringen, wenn sie schon voller Freude sind, dann haben sie so viel Freude, das ist ja dieses übersprudelnde Leben, diese Ströme lebendigen Wassers und so, dass sie auch für andere noch was haben. So ist es doch in unseren Gottesdiensten. Manche sind, boah, die schweben unter der Decke rein, die sind so voller Freude, und andere, die kriechen auf dem Boden. So ist es manchmal. Einmal gehörst du zu dem, einmal zu dem, und deswegen darf der Starke dem Schwachen helfen. Und wir können uns gegenseitig, mal sind wir die andere tragen. Manchmal bist du jemand, der einen anderen tragen kann. Und manchmal darfst du dich tragen lassen. Ist doch schön. Finde ich toll. Manchmal werde ich getragen und manchmal darf ich tragen. Und wenn das sich in einer gesunden Weise abwechselt, dann ist das auch nie eine Überforderung. Ja, so ist das eine gesunde Balance, eine Ausgewogenheit. Freude im Beruf sehe ich, habe ich hier gerade doppelt. Vielleicht betrifft das jemand, dann steht es zweimal da, weiß ich jetzt nicht, war ein Fehler oder so. Dann nimm es einfach für dich. Aber was noch ist, ist allgemein, diese Freude im Heiligen Geist macht in Not, macht keinen Halt vor Not. Das spielt keine Rolle. Und da merke ich persönlich auch immer wieder, also ich selber merke, es ist einfacher, ohne Not sich zu freuen. Kennst du das irgendwoher? Es ist viel einfacher. Das ist irgendwie, und dann merke ich aber eigentlich, das wäre wahrscheinlich auch, wenn ich kein Christ wäre, so. Das ist eigentlich gar nichts, das ist was völlig Selbstverständliches. Wenn es mir gut geht, dann kann ich mich eher freuen. Wenn es mir schlecht geht, ist nicht so viel Grund dafür da. Und darum möchte ich mich immer wieder daran erinnern, wir reden von Freude im Heiligen Geist, und die ist nicht abhängig von Not. Die ist unabhängig von allen Umständen. Das ist die biblische Wahrheit. Die ist auch unabhängig von Schmerz. Gar nicht so leicht, das zu glauben. Also wir freuen uns nicht über die Not, wir freuen uns auch nicht über den Schmerz oder über die Krankheit, über Bedrängnis und Verfolgung, nicht darüber freuen, bloß nicht, sondern in diesen Dingen sich freuen. Das ist ein Hinweis, dass es sich um Freude im Heiligen Geist handeln muss. Die menschliche Freude hört da auf. Und die Freude im Heiligen Geist, weil sie eine übernatürliche Freude. Das kannst du nicht machen. Das ist eine übernatürliche Freude. Wenn die da ist, dann dürfen wir uns auch in schwierigen Situationen im Heiligen Geist freuen. Im Heiligen Geist freuen. Nicht an der schwierigen Situation freuen, aber in diesen Nöten dürfen wir uns freuen. Nächste Folie. Genau. In 1. Thessalonicher 1, Vers 6 heißt es so, ihr seid, der Paulus schreibt das an die Gemeinde, an die Christen dort in Thessalonich und sagt, ihr seid unsere Nachahmer geworden und die des Herrn. Also das gehört irgendwie zusammen. Folgt mir nach, wie ich dem Herrn nachfolge. So sagt er das manchmal. Und woran erkennt er das? Indem ihr das Wort in viel Bedrängnis mit Freude des Heiligen Geistes aufgenommen habt. Also das scheint ein Hinweis zu sein, dass man Nachahmer des Herrn ist, dass man was gelernt hat, dass man geistlich wächst, dass eine Gemeinde vorankommt, dass Ehen, Familien, dass man in schwierigen Situationen, dass man einfach Schritte geht, wenn man in Bedrängnis, in Schwierigkeiten sich freuen kann. Weil das dann ein Zeichen ist, das muss was mit Gott zu tun haben. Natürlich geht das nicht. Das haben wir auch gestern in unserer Kleingruppe, in der Gesprächsrunde, wo ich dabei war, besprochen, wurde erzählt von Kindern in, wo war's? Der Andrea da? Von Philippinen, genau. Die Schlimmes erlebt haben. Teilweise ganz viel Leid, Missbrauch, also ganz, ganz schwierige Situationen. Und die haben dann gespielt und haben sich gefreut, haben mit so, ja, Andrea erzählt, mit so Streichholzschächtelchen da irgendwelche Spielchen gemacht, mit so einem Käfer und einer Spinne drin, und haben das so gespielt und haben gelacht und waren total voller Freude. Obwohl sie so viel Leid erlebt haben. Und schaut, das waren in dem Sinn keine Christen. Das erleben wir auch jetzt in Haiti. Normalerweise müsste man im Grunde genommen Großteile der ganzen Bevölkerung einliefern. Mit schwersten psychischen Schäden. Ist gar nicht so. Alle traumatisiert. Normalerweise. Aber irgendwie, da gibt es dann, die freuen sich, da drüben liegen noch Leichen und da spielen die Kinder Fußball und so. Und man sagt, das gibt's ja nicht. Was ist denn das? Ja, da hat Gott ganz, ganz viel Gnade gegeben. Ja, und wir sind halt in einer Gesellschaft, wo wir am liebsten dieses ganz weit von uns weg haben. Also alles wird dann in die Krankenhäuser, in die Altenheime, Pflegeheime, alles Leid, alle Not, weg, ich möchte mit dem nichts zu tun haben. Schaut, und die Urgemeinde zur Zeit, als Paulus auch noch tätig war, die hatten diese Not auch mitten unter sich. Da waren Nöte da, da durften wir auch die Nöte nennen. Ist manchmal viel beeindruckender, wenn mal jemand aufsteht und sagt, ich habe ein Problem, wie das einer aufsteht, ich habe wieder was Tolles erlebt mit dem Herrn, jubelt mir zu. Sondern, dass mal jemand sagt, Leute, so sieht's aus. Betet für mich, ich weiß nicht, wie ich die nächste Woche durchstehen soll. Versteht ihr, was ich meine? Und die haben mehr die Not auch zugelassen. Man durfte über diese Dinge reden. Mittendrin geschahen manchmal deswegen auch die Zeichen und Wunder, weil die Not auch da war. Ohne Not kein Wunder. Ohne Krankheit keine Heilung. Ohne Tod keine Auferstehung. Der Paulus, der hat gepredigt, lange, lange, lange. Und dann flog einer, weil halt so viel los war, aus dem Fenster und war tot. Mitten in der Predigt. Geschwister, überlegt mal, wenn wir sowas erleben. Also das wollen wir ja gar nicht erleben. Ja, fliegt einer da von dem Poren, bam. Du, dann ist aber die Stimmung nicht mehr so toll, oder? Sagt er, Moment, ruhig. Kurz auferwecken, weitermachen. Merken wir, wie weit wir da noch weg sind. Was ist das für ein Lebensstil? Ich weiß nicht, wenn ich da dabei gewesen wäre, Notarzt, kann jemand anrufen, schnell, Hilfe oder irgendwas. Und sagt, Moment, Gott ist doch da. Wir reden doch immer nur davon, dass er da ist. Dann wollen wir das auch doch jetzt zulassen. Dann beten wir für den Bruder und dann weiter. Also so diese Freude im Heiligen Geist haben, werden das eben übermorgen nochmal sehen, bis hin ins Gefängnis und dann machen wir Lobpreis. Im Gefängnis unter Schmerzen. Da muss ich sagen, da bin ich noch meilenweit entfernt. Also in solcher Situation kann ich mir nicht vorstellen, auf die Idee zu kommen, zu meinem Mitgefangenen zu sagen, weißt du was, jetzt singen wir mal richtig laut hier. Ich würde stöhnen vor Schmerzen, ja. Oder irgendwas wahrscheinlich. Kann man das nicht vorstellen? Es muss also etwas Übernatürliches sein, das dann in diesen Menschen diese Freude hervorbringt. Ein tiefes Vertrauen in ihren Herrn, dass man in Bedrängnis mit Freude des Heiligen Geistes das Wort annehmen kann. Und viele Geschwister in unseren Kreisen weltweit erleben das auch heute Morgen, nämlich Verfolgung. Die würden sich, wenn sie das hier sehen, die würden weinen, weil sie sagen, Mensch, kommt keiner rein. Wie könnt ihr so frei so euch versammeln, über diese Dinge zu reden, hier Musik aufbauen, Liederbücher, das ist verboten bei uns. Da steht was von Jesus drin, ihr habt die gerade rumliegen. Sagen wir, ja, wir dürfen das. Diese Freiheit noch. Nutzen wir die. Apostelgeschichte 5, Vers 41. Sie gingen nun aus dem Hohen Rat fort. Nicht mit ein bisschen Freude, sondern voller Freude. Voller Freude. Das ist die Freude im Heiligen Geist. Voller Freude. Über was eigentlich? Dass Gott Wunder gewirkt hat. Dass Leute zum Glauben kamen. Dass Tote auferstanden sind. Nein. Dass sie gewürdigt worden waren. Für den Namen. Wir wissen, welcher Name das ist. Welcher Name? Jesus, für den Namen Schmach zu leiden. Wenn ich das so lese, muss ich sagen, das waren fast, sind das Menschen von einem anderen Stern? Was sind das für Leute gewesen? Danke, Herr. Es gibt in so Filmen, so Jesus-Filmen oder auch Apostelgeschichte, wird es so da, die jubeln dann. Ja, erst sieht man noch, wie sie verletzt sind und danke, Herr, toll, dass er für dich leiden durften und so. Was ist das? Das muss Freude im Heiligen Geist sein. Verstehen wir? Wo steigen wir aus? Wir steigen schon viel früher aus. Unsere Freude, meine Freude fängt schon viel früher an zu bröckeln, zu bröseln. Ja. Wir kommen oft gar nicht dahin, an diesen Punkt. Ja. Wir verhalten uns manchmal so, dass wir das umgehen. Bloß nicht irgendwo anecken, bloß nicht Anstoß sein, bloß nicht irgendwo negativ auffallen als Christen, bloß ein, wie nennt man, U-Boot-Christ bleiben, immer mal kurz auftauchen und wieder ab. Und dann wieder, dass man nicht so auffällt. Und das ist im ganzen Land so. Das ist in Deutschland total so. Die freikirchliche Szene hat überhaupt keine Stimme in unserem Land. Es wird nicht wahrgenommen. Muss man ganz klar sagen. Es gibt Menschen, bin ich mir sicher, ob es in St. Georgen ist, Triberg, Villingen, Schwenningen und die ganze Gegend Schwarzwaldbahr, da gibt es ganz Tausende von Menschen, da bin ich ganz sicher, die wissen nicht mal, dass es Freikirchen gibt. Frag dich selber mal, wie war es bei dir? Ich habe oft Leute getroffen, die heute Mitglied sind in der Freikirche, die haben gesagt, du, ich wohnte gar nicht weit weg, ich wusste gar nicht, was das ist. Ich wusste nichts davon. Da steht dann Gnadenkirche oder Schwarzwald, oder was auch immer, irgendwas in die Kirche. Also ja, die wissen das nicht. Landeskirchen noch eher, mit den Türmen, klar, das ist noch eher zu erkennen, aber Christentum wird oft überhaupt nicht mehr wahrgenommen. Und das muss sich ändern. Und eine Möglichkeit ist, dass die Freude wieder zurückkehrt. Wenn die Freude wieder zurückkehrt, glaube ich, wird der wieder wahrgenommen, von dem die Freude kommt, und das ist Gott selber. Und deswegen wollen wir uns ja auch, machen wir das an diesem Wochenende, beschäftigen wir uns mit dem Thema. Wir haben das so auch als Leiterkreis erkannt. Wir sehen das. Da ist Freude da. Auch in den Gottesdiensten. Die ist da. Aber sie darf zunehmen. Sie darf zunehmen. Und wir machen das nicht nur an Äußerlichkeiten fest. Das haben wir jetzt lange genug besprochen. Wir machen das fest an einer inneren Freude, die über diese Nöte hinausgeht. Die auch bereit ist, für seinen Namen Schmach zu leiden. Wenn diese Freude wachstümlich ist, dann ist es für mich immer eine sehr große Ermutigung, weil dann brauche ich nicht sagen, das schaffe ich nie. Sondern kann ich sagen, gut, ich weiß gar nicht, wo mein Freudenbarometer, wo das ist, weiß ich gar nicht genau, kann ich gar nicht so gut abschätzen. Aber was ich machen kann, ist sagen, Herr, ich möchte mehr von dieser Freude, von dieser Freude. Und mein Gedanke für heute ist jetzt so zum Abschluss, wir werden danach noch ein paar Bekanntmachungen haben, Hinweise und so von Simon, dass wir uns kurz erheben zusammen, stehen wir auf. Und dass wir einfach so ein bisschen zueinander, so ein paar zusammen, und dass wir nur um eine Sache bitten jetzt, ganz kurz, aber einfach mehrere, so kleine Gruppen, nicht groß jetzt umstellen, einfach dreht euch irgendwie zueinander hin, das Ehepaar zusammen, ein paar einfach zusammen. Und wir beten nur um eine Sache, deswegen geht es auch schnell. Wir bitten einfach den Herrn, dass er uns mehr von dieser Freude im Heiligen Geist schenkt. Wollen wir das machen? Ja? Ich mache dann einen Abschluss. Herr Jesus, du hattest diese Freude. Und ich glaube, Paulus, viele Menschen damals hatten diese Freude im Heiligen Geist. Und es ist die eine Sache, dass wir uns damit beschäftigen, uns darüber unterhalten. Und das andere ist, dass wir darum bitten, dass du das wieder neu schenkst. Und das haben wir jetzt getan. Und ich glaube, dass du Gebet erhörst. Und du, Heiliger Geist, lebst sowieso in uns. Es ist nicht die Frage, ob wir diese Freude haben oder nicht, sondern um das Maß. Und wir beten einfach, dass diese Freude, diese übernatürliche Freude in unseren Herzen, in unserem Leben, dass sie zunimmt. Dass wir spüren, wie du das wirkst. Und wir wollen einfach lernen, alle Blockaden zu beseitigen, die das noch aufhalten. Dass dieses Herz, dieses fröhliche Herz, dass es wirklich übersprudelt. Dass wir etwas an Freude vermitteln, was die Welt noch nicht gesehen hat, weil das nur von dir kommen kann. Danke für all die Freude, die schon da ist. Danke auch für all die Freude, die wir auch hier haben dürfen auf dieser Gemeindefreizeit. Herr, wir danken dir für dieses Vorrecht, hier zu sein. Und wir beten darum, dass du, Heiliger Geist, diese Freude, die von dir gewirkt wird, wirklich, dass sie in uns pulsiert, dass sie zu einem Strom wird, zu einem Lebensstrom, der alles mitreißt, der wirklich trockene Stellen bewässert, dem niemand standhalten kann. Dieses Rinnsal, das von diesem Tempel ausging, dass es nicht nur bis zu den Knöcheln geht, dass es immer weiter ansteigt, dieser Freudenstrom, dass er ansteigt, bis zu den Knien, bis zu den Hüften, bis wir mitgerissen werden, diesem Strom des Lebens. Und dass jeder Mensch, der von diesem Strom erfasst wird, dass er Heilung erfährt nach Leib, Seele und Geist. Danke, dass das bei uns beginnt, und wir möchten uns wirklich in diesen Dienst stellen, in diesen Dienst der Freude. Und wir danken dir dafür, dass auch die Gebete, die jetzt eben gesprochen wurden, von uns hier, von diesen Geschwistern, von uns als Kindern Gottes, dass die nicht umsonst sind, dass du das gehört hast, jedes einzelne Gebet hast du gehört. Und du erhörst auch die Gebete, wir danken dir dafür. So, wir sind einfach gespannt und voller Erwartung über das, was du tun wirst. Wir lassen uns stärken durch dich, Heiliger Geist, nach Leib, Seele und Geist, auch für und in Situationen, wo nicht so einfach sind, dass diese Freude in dir, dass die zur Geltung kommt, dass sie zum Tage kommt, dass sie sichtbar wird und erfahrbar wird. In Jesu Namen und durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Nehmen Platz und...